Hallo und willkommen zu dieser, ja, maßgeschneiderten Analyse für dich. Heute schauen wir uns ein ganz bestimmtes Projekt mal genauer an. Es heißt BTC Secret, der vertrauliche Bitcoin-Brief.
Mhm.
Was ist das eigentlich? Stell dir vor, so eine Art spezialisierten Newsletter-Dienst.
Okay.
Der konzentriert sich voll auf die, ja, oft kniffligen Fragen rund um Bitcoin. Vor allem rechtliche und wirtschaftliche Aspekte.
Verstehe, also nicht nur die Technik.
Genau. Und unsere Basis für heute ist eine ziemlich detaillierte Projektbeschreibung, die uns da vorliegt.
Gut.
Unsere Mission für die nächsten Minuten ist also, wir wollen verstehen, wie BTC Secret versucht, Licht in diesen dichten Informationsnebel zu bringen, der Bitcoin oft umgibt.
Der ja wirklich dicht sein kann.
Absolut. Und wie es Vertrauen schaffen will. Und zwar für eine ziemlich klar definierte Gruppe, also selbstständige Unternehmer, digitale Nomaden zum Beispiel.
Ah ja.
Es geht darum, so ein bisschen den Kern der Sache vom üblichen Hype zu trennen. Lass uns da mal eintauchen.
Gerne.
Fangen wir direkt mal mit dem Grundproblem an. Warum braucht es denn sowas wie BTC Secret überhaupt?
Ja, gute Frage.
Die Projektbeschreibung, die spricht ja von einer regelrechten Flut an Informationen, oft widersprüchliche Meldungen, auch von Behörden oder. Und Medienberichte, die sind manchmal ungenau oder verfolgen eigene Interessen.
Genau, das ist ein Riesenproblem. Die Qualität der Informationen ist oft, fragwürdig.
Und dazu kommt anscheinend, dass viele selbst im Business-Kontext die Grundlagen von Bitcoin und vor allem die rechtliche Einordnung nicht so richtig durchdringen.
Richtig, das Dokument nennt das ja, glaube ich, massiven Orientierungsverlust.
Ja, genau das steht da. Ist das also die zentrale Herausforderung, die hier angegangen wird?
Absolut. Dieser Orientierungsverlust, das trifft es ziemlich gut. Es ist nicht nur die Menge, sondern eben die Verlässlichkeit. Selbst Leute, die sich eigentlich für versiert halten, tun sich oft schwer, ja, zwischen fundierter Analyse, reiner Spekulation oder halt schlichtem Marketinggerede zu unterscheiden.
Okay.
Und der Bedarf, der Hunger nach strukturierter, rechtlich sauber eingeordneter und, ganz wichtig, nachvollziehbarer Information, der ist wirklich enorm.
Verstehe.
Und genau da will BTC Secret ansetzen. Also, nicht nur Infos sammeln, sondern sie aktiv aufbereiten, einordnen, für Klarheit sorgen und sich eben bewusst vom schnellen Hype distanzieren.
Substanz statt Schlagzeilen sozusagen.
Ganz genau. Es geht um Substanz.
Okay, das leuchtet ein. Aber wie gehen die das konkret an? Nur bessere Artikel schreiben, das reicht ja wahrscheinlich nicht, oder?
Nein, nein, das ist mehr als das.
Die Beschreibung erwähnt so eine Kombination aus journalistischer Methodik und technischer Automatisierung. Wie muss man sich denn diesen Lösungsansatz in der Praxis vorstellen?
Also der Kern ist ein ziemlich klar definierter Prozess, der eben beides verbindet. Auf der einen Seite hast du die journalistische Sorgfalt.
Mhm.
Themen werden systematisch gescannt und hier kommt dann auch die Automatisierung ins Spiel. Die überwacht relevante Quellen. Also neue Regulierungen, Gesetzesentwürfe, wichtige Fachpublikationen.
Ah, okay.
Aber dann kommt der entscheidende menschliche Faktor, die Validierung. Experten, das können Juristen sein, Ökonomen, Bitcoin-Spezialisten, die prüfen die Infos auf Stichhaltigkeit und Relevanz.
Das ist wichtig, ja.
Und danach wird verdichtet. Also die komplexen Sachen werden in präzise, aber eben verständliche Artikel übersetzt.
Und wie kommen die dann zum Nutzer?
Die Distribution läuft über verschiedene Kanäle. E-Mail natürlich, das ist der Kern, aber auch RSS-Feeds für die, die das mögen. Ein eigenes Online-Portal ist geplant und sogar ein Podcast.
Aha, interessant. Und das wird alles archiviert und durchsuchbar gemacht, habe ich gelesen. damit man eben nicht nur das Neueste hat.
Ganz genau. Die Archivierung mit thematischer Verschlagwortung ist zentral. Der Nutzer bekommt also keinen ungefilterten Newsfeed, sondern einen kuratierten Zugang.
Kuratiert, okay.
Das System filtert, bewertet, priorisiert und bereitet auf. Es geht weniger darum, mehr Infos zu liefern, sondern die richtigen, die relevanten und verlässlichen. Und das nachvollziehbar.
Nachvollziehbar heißt, man sieht die Quellen.
Ja, jede Aussage soll auf eine Quelle zurückführbar sein. Das Ziel ist Vertrauensbildung durch maximale Transparenz im Prozess. Es ist so eine Art digitale, spezialisierte Wissensvermittlung. Sie will Orientierung bieten.
Diese Mischung aus Mensch und Maschine, die klingt echt spannend. Du hast die Automatisierung erwähnt. Wie ist das System dann technisch aufgebaut, um das zu leisten? Die Beschreibung spricht von einer modularen Architektur. Was heißt das?
Ja, modular heißt im Grunde, das System ist wie aus Bausteinen zusammengesetzt. Nicht ein riesiger, starrer Softwareblock, sondern spezialisierte Komponenten.
Zum Beispiel?
Naja, es gibt zum Beispiel einen Kern, die sogenannte Core Engine, die verwaltet die Inhalte und Metadaten. Dann ein Modul für den Redaktionsprozess, den Content Manager. Eins für die Abos, also Registrierung, Zahlung, Rechte. Eins für den Mail-Dispatcher, den Versand und so weiter.
Okay, das klingt logisch. Und der Vorteil für den Nutzer?
Liegt in der Flexibilität und Robustheit. Fällt ein Baustein aus, kann er oft leichter ersetzt oder umgangen werden. Das System kann auch leichter angepasst werden, wenn neue Anforderungen kommen.
Ah ja.
Und es ist auch plattformneutral gedacht. Es könnte also theoretisch auf verschiedenen Systemen wie Substack, Ghost, WordPress oder sogar ganz allein laufen. Das reduziert Abhängigkeiten.
Verstehe. Und wie weit geht diese Automatisierung im täglichen Arbeitsablauf? Ist das jetzt so eine vollautomatische Content-Maschine?
Nein, sicher nicht. Das wäre wohl auch nicht zielführend für das Qualitätsversprechen.
Okay.
Die Automatisierung konzentriert sich auf die wiederkehrenden, standardisierbaren Schritte im Publikationsprozess. Stell dir das wie eine Pipeline vor.
Eine Pipeline.
Genau. Am Anfang steht die Inhaltserstellung durch menschliche Autoren. Oft in einfachen Formaten wie Markdown, das ist so eine simple Auszeichnungssprache.
Gar nicht.
Dann übernehmen Skripte die Verarbeitung. Texte in Webformate umwandeln, Layout machen, vielleicht sogar erste Übersetzungsentwürfe per KI, wer weiß.
Mhm.
Danach folgt die Distribution, also der programmierte Versand an die Abonnenten über Schnittstellen, APIs, zu E-Mail-Diensten. Und am Ende steht die Analyse von anonymisierten Nutzungsdaten. Also welche Themen sind gefragt zum Beispiel.
Das heißt also, die menschliche Intelligenz, die Urteilskraft, die fließt vor allem in die Recherche, die Analyse, das Schreiben und die finale Freigabe.
Exakt.
Und die Technik nimmt die Routinearbeit ab.
Genau, das ist die Idee dahinter. Es soll eine wiederholbare, verlässliche Publikationsstruktur entstehen, die aber den menschlichen Experten erlaubt, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren.
Also auf die inhaltliche Tiefe, die korrekte Einordnung und die Relevanz für die Zielgruppe.
Richtig. Das macht das Ganze effizient und skalierbar, ohne die Qualität zu opfern.
Das führt uns ja direkt zum redaktionellen Alltag. Wie kann man sich das vorstellen? Woher kommen denn die Themen? Und wie wird sichergestellt, dass die Artikel nicht nur korrekt, sondern auch wirklich nützlich sind für die Leute?
Ja, der redaktionelle Workflow, so wie er beschrieben wird, ist ebenfalls sehr strukturiert. Es fängt an mit der Themenfindung.
Woher kommen die?
Oft angestoßen durch neue Gesetze, Gerichtsentscheidungen, wichtige Marktveränderungen oder auch Fragen aus der Community selbst. Dann wird priorisiert.
Nach Wichtigkeit nehme ich an.
Genau. Was hat jetzt die größte rechtliche, ökonomische oder praktische Bedeutung für die Zielgruppe? Danach kommt die intensive Recherche und Analyse.
Und da geht's ans Eingemachte.
Absolut. Hier geht es darum, Primärquellen zu studieren, Gesetzestexte, Urteile und mit Sekundärquellen abzugleichen, auch um widersprüchliche Interpretationen aufzudecken.
Okay.
Anschließend wird der Artikelentwurf erstellt und einem strengen Review unterzogen. Also fachliche Prüfung, Vier-Augen-Prinzip, das ist Standard.
Mhm.
Erst nach der Freigabe erfolgt die meist automatisierte Publikation und Archivierung. Und danach schaut man, wie kommt's an, welches Feedback gibt's. Das fließt dann wieder in die Themenplanung ein.
Ein Kreislauf quasi. Und diese Inhalte werden dann in bestimmte Themenbereiche, also Module, einsortiert, um die Übersicht zu behalten.
Richtig. Die Quelle listet da einige Schlüsselbereiche auf. Das zeigt ganz gut, worum es inhaltlich geht.
Was zum Beispiel?
Da ist zum einen Bitcoin im Kontext von Gay-Theorie, also die fundamentalen Fragen. Dann ein sehr wichtiger Block, Recht und Regulierung.
Ah ja, das ist sicher gefragt.
Definitiv. Hier geht es um Dinge wie MiCA, dieser neue EU-Regulierungsrahmen für Kryptoassets oder die Regeln der amerikanischen SEC, aber natürlich auch um ganz praktische Steuerfragen in verschiedenen Ländern.
Mhm.
Ein weiterer Fokus liegt auf Unternehmertum und dem digitalen Nomadentum. Also wie nutzt man Bitcoin rechtssicher im Geschäft oder wenn man international unterwegs ist?
Spannend.
Und natürlich Sicherheit und Selbstverwahrung, Wallets, Schlüsselmanagement, die Klassiker.
Klar.
Interessant finde ich auch die Bereiche Ethik und Gesellschaft, also Souveränität, Privatsphäre. Und Technik und Innovation, also Lightning-Netzwerk oder Layer-2-Lösungen, die auf Bitcoin aufbauen.
Das ist ja eine ganze Menge. Gibt es denn einen roten Faden, wie die Artikel typischerweise aufgebaut sind? So ein Schema?
Ja, das wird betont. Die Artikel sollen einem wiederkehrenden Schema folgen. Zuerst wird das Problem oder die Frage umrissen.
Okay.
Dann wird die Faktenlage dargestellt, basierend auf den Quellen. Darauf folgt die juristische oder ökonomische Bewertung. Das ist der Kern der Analyse.
Und am Ende?
Am Ende sollen konkrete Handlungsoptionen stehen oder zumindest klare Einordnungen für den Leser. Es soll nicht abstrakt bleiben, sondern einen praktischen Nutzen haben.
Könntest du da vielleicht mal ein kurzes, fiktives Beispiel geben? Nur damit man sich das besser vorstellen kann?
Klar. Nehmen wir mal an, es gäbe eine neue steuerliche Richtlinie in Deutschland. Sagen wir zur Behandlung von Staking Rewards. Das ist ja nicht direkt Bitcoin, aber für Kryptonutzer relevant.
Okay.
Der Artikel würde dann vielleicht starten mit Problem. Unsicherheit bei der Besteuerung von Staking-Einkünften nach neuem BMF-Schreiben.
Mhm.
Dann käme die Faktenlage. Was steht genau drin? Welche Passagen sind wichtig? Gibt's schon Kommentare von Steuerberatern?
Verstehe.
Danach die Bewertung. Wie ist das juristisch einzuordnen? Gilt das auch rückwirkend? Wo lauern Fallstricke?
Ja.
Und zum Schluss die Handlungsoptionen. Was sollten Anleger jetzt prüfen? Welche Doku ist nötig? Gibt es legale Gestaltungsspielräume? So in etwa kann man sich das vorstellen.
Das macht es sehr greifbar. Danke. Das klingt aber alles schon sehr, sehr fokussiert. Für wen ist dieses Angebot denn nun wirklich gedacht? Wer profitiert am meisten?
Ja, die Zielgruppen sind laut Beschreibung ziemlich klar umrissen. An erster Stelle stehen Selbstständige und Unternehmer.
Warum die?
Weil die Bitcoin vielleicht als Teil ihrer Finanzstrategie oder im Geschäftsbetrieb nutzen wollen und dabei eben rechtssicher agieren müssen.
Macht Sinn.
Dann digitale Nomaden. Die haben ja oft mit grenzüberschreitenden Steuer- und Rechtsfragen zu kämpfen.
Stimmt.
Eine weitere Gruppe sind Investoren, aber explizit solche, die auf faktenbasierte langfristige Einschätzungen Wert legen. Also nicht auf schnelle Handelssignale.
Okay. Keine Trader.
Genau. Und, was ich spannend finde, auch professionelle Berater, Juristen, Steuerberater, Finanzplaner. Die müssen ja selbst up-to-date bleiben bei der Regulierung.
Absolut.
Und natürlich auch informierte Privatpersonen, die sich einfach unabhängig bilden wollen. Die Abgrenzung ist denen wichtig. Es ist eben kein buntes Kryptomagazin.
Sondern?
Eher ein spezialisiertes Wissens- und Orientierungssystem. Also eher für Leute, die Bitcoin ernsthaft nutzen oder verstehen wollen.
Verstehe. Und wie kommt man an diese Informationen ran? Gibt es da verschiedene Stufen oder ist das alles oder nichts?
Meines ist ein Hybridmodell mit 3 Stufen vorgesehen. Es gibt einen kostenlosen Bereich, einen Free-Tier mit ausgewählten Artikeln, einfach um mal reinzuschnuppern.
Gut.
Der Kern ist der Pro-Tier. Der kostet einen monatlichen Beitrag. Im Dokument stehen 9 Euro. Dafür gibt es dann Vollzugriff auf alles. Aktuelle Artikel, Archiv, den Podcast, detailliertere Rechtseinschätzungen.
Okay, 9 Euro im Monat.
Und darüber hinaus gibt's noch einen Enterprise-Tier für Firmen, die vielleicht spezifische, maßgeschneiderte Analysen brauchen, etwa zur Compliance.
Und? Wie zahlt man?
Über Standardanbieter wie Stripe oder PayPal, aber, was natürlich passt, auch direkt über das Bitcoin Lightning Network.
Ah, Lightning. Für schnelle, günstige Zahlungen.
Genau. Und Abonnenten sollen ein persönliches Dashboard bekommen, um ihre Inhalte zu verwalten.
Ein Punkt, der bei einem Dienst, der ja Vertrauen aufbauen will, absolut entscheidend sein muss. Wie geht BTC Secret mit Sicherheit und Datenschutz um? Gerade im Bitcoin-Kontext ist das ja ein sehr sensibles Thema.
Ja, und das wird in der Beschreibung auch sehr prominent behandelt. Das wird als Kern des Vertrauensversprechens dargestellt. Es gibt da mehrere klare Grundsätze.
Zum Beispiel?
Erstens, Datensparsamkeit. Es sollen nur die absolut notwendigen Daten erfasst werden. Also im Grunde E-Mail-Adresse, vielleicht ein Name und der Zahlungsstatus. Das war's.
Mhm.
Zweitens, Kommunikation wo immer möglich Ende zu Ende verschlüsselt.
Drittens,
eine strikte technische und organisatorische Trennung von Inhaltsdatenbanken und Kundendatenbanken.
Das ist wichtig.
Viertens, die Garantie, dass keine Kundendaten an Dritte weitergegeben oder für Fremdmarketing genutzt werden.
Fünftens,
Transparenz. Nutzer sollen ihre Daten einsehen, exportieren und auch löschen lassen können.
Und sechstens?
Und sechstens, das ist im Kontext wirklich bemerkenswert, die explizite Option, das Abo pseudonym abzuschließen. Nur mit einer E-Mail-Adresse und einer Zahlung über das Bitcoin Lightning Network.
Wow. Okay. Diese pseudonyme Option ist echt interessant. Das spricht ja direkt eine Kernmotivation vieler Bitcoin-Nutzer an, dieser Wunsch nach mehr Privatsphäre.
Absolut.
Das unterstreicht ja diesen Anspruch, Datenschutz nicht nur als lästige Pflicht zu sehen, sondern als Teil der Vertrauensarchitektur, wie es im Dokument heißt.
Genau das scheint die Philosophie dahinter zu sein. Es geht darum, durch technische und organisatorische Maßnahmen Vertrauen zu schaffen, das eben über bloße Lippenbekenntnisse hinausgeht. Und diese Haltung passt natürlich gut zum Grundgedanken von Bitcoin selbst.
Okay. Wenn wir das jetzt mal alles zusammennehmen, die Inhalte, die Technik, der Fokus auf Vertrauen und Datenschutz, wie fasst denn die Projektbeschreibung den Gesamtwert, den Mehrwert von BTC Secret zusammen? Was springt dabei raus?
Also der Mehrwert wird auf drei Ebenen beschrieben. Für den Einzelnen, also für dich als Nutzer, soll es vor allem die Infoflut reduzieren.
Ja, bitte.
Klarheit schaffen bei komplexen Fragen, gerade im rechtlichen und steuerlichen Bereich. Und so das Vertrauen geben, fundierte eigene Entscheidungen zu treffen.
Okay, das ist die individuelle Ebene.
Genau. Auf einer gesellschaftlichen Ebene sieht sich das Projekt als Beitrag zur Finanzbildung und zur Stärkung der Selbstverantwortung. So ein Gegengewicht zur Abhängigkeit von, sagen wir, traditionellen Finanzinstitutionen oder halt unzuverlässigen Infoquellen.
Und technologisch?
Und auf der technologischen Ebene soll es als Beispiel dienen, wie man automatisierte, aber trotzdem glaubwürdige und transparente Wissensprodukte im digitalen Raum schaffen kann. Es wird als eine Art Prototyp für transparente Wissensarchitektur beschrieben.
Transparente Wissensarchitektur klingt gut, aber wie will man denn messen, ob dieses Ziel überhaupt erreicht wird? Reichen da Abonnentenzahlen? Gerade wenn doch der Fokus auf Qualität und Vertrauen liegt?
Nein, die Beschreibung legt da Wert drauf, dass reine Reichweite oder Klickzahlen eben nicht die primären Erfolgsmetriken sind.
Sondern?
Stattdessen soll der Fokus auf der Langzeitbindung liegen und auf der Qualität der Interaktion. Konkret genannt werden die Öffnungsrate der E-Mails mit einem ziemlich ambitionierten Ziel von über 65%.
Das ist hoch.
Ja. Und die Rate der Abonnenten, die nach 6 Monaten noch dabei sind, die Retention Rate. Hier wird ein Ziel von über 70% genannt.
Auch ambitioniert.
Entscheidend dabei. Diese Messungen sollen anonymisiert und ohne den Einsatz von Tracking-Cookies erfolgen, um eben dem Datenschutzversprechen treu zu bleiben.
Das klingt zumindest konsistent. Aber jedes Projekt hat ja auch Risiken. Werden die auch offen angesprochen? Man kann ja nicht alles vorhersehen, gerade im schnellen Bitcoin-Umfeld.
Doch. Die Risiken werden in einem eigenen Abschnitt behandelt, inklusive der geplanten Gegenmaßnahmen.
Was sind denn so die Hauptrisiken?
Naja, ein offensichtliches Risiko ist ein Informationsbias, also eine unbewusste Einseitigkeit bei der Themenauswahl oder der Bewertung.
Wie will man dem begegnen?
Dem soll ein klares Redaktionsstatut entgegenwirken, das zur Ausgewogenheit und zur Offenlegung von Quellen verpflichtet.
Okay.
Ein weiteres großes Risiko ist die rechtliche Unsicherheit. Die Regulierungen ändern sich ja ständig, weltweit.
Stimmt.
Hier setzt man auf permanente juristische Beobachtung und schnelle Anpassung der Inhalte. Technische Risiko, klar, Abhängigkeit von E-Mail-Providern, Serverausfälle. Da sollen Redundanz- und Ausweichsysteme helfen.
Und finanzielle? Bei BTC-Zahlung?
Ja, auch das. Starke Schwankungen bei BTC-Zahlungen werden durch das Angebot von Alternativen wie Euro-Zahlungen adressiert.
Und was, wenn doch mal Fehler passieren? Das untergräbt ja Vertrauen.
Genau. Und dem Risiko eines Vertrauensverlusts bei Fehlern, die ja passieren können, will man mit einem öffentlichen Errata-Archiv begegnen. Da werden alle Korrekturen transparent dokumentiert.
Ja, eine offene Fehlerkultur sozusagen. Also eine proaktive Auseinandersetzung mit potenziellen Problemen. Das scheint Teil der Strategie zu sein, um langfristig glaubwürdig zu bleiben.
So liest es sich. Transparenz auch bei eigenen Fehlern wird da als Teil des Vertrauensaufbaus gesehen.
Mhm. Okay. Lass uns das Ganze mal zusammenfassen. BTC Secret ist also der Versuch, ein sehr strukturiertes, teilweise automatisiertes Informationssystem aufzubauen.
Richtig.
Es basiert auf dem Prinzip des Vertrauens durch Transparenz und journalistischer Sorgfalt, gemischt mit technischer Effizienz.
Gut zusammengefasst.
Das Ziel? Komplexe Themen rund um Bitcoin, Recht und Wirtschaft für eine spezifische, eher professionell orientierte Zielgruppe zugänglich zu machen. Verständlich und praktisch nutzbar.
Das trifft den Kern gut. Und vielleicht noch als Ergänzung die ethischen Grundpfeiler, die am Ende der Beschreibung genannt werden.
Ja.
Transparenz bei allen Quellen und Methoden. Strikte Neutralität, also keine bezahlten Artikel, keine versteckten Sponsorings. Und Respekt im Umgangston, also keine Panikmache, aber auch keine unkritische Verherrlichung.
Mhm.
Und dahinter steht diese bemerkenswerte philosophische Leitlinie, die zitiert wird. Information ist kein Produkt, sondern ein Dienst an der Mündigkeit des Lesers.
Ein Dienst an der Mündigkeit?
Genau. Es geht also im Kern darum, dich als Nutzer zu befähigen, eigene, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Ein Dienst an der Mündigkeit des Lesers, das ist wirklich ein starker Anspruch. Und damit vielleicht ein letzter Gedanke für dich, lieber Hörer, zum Weiterdenken. Dieses Modell von BTC Secret, also diese Idee, eine Art transparente Wissensarchitektur zu schaffen, um in einem so komplexen Feld wie Bitcoin und Recht durch den Lärm zu dringen.
Mhm.
Wo könnte denn so ein Ansatz noch wertvoll sein? In welchen anderen Bereichen kämpfen wir mit ähnlicher Informationsüberflutung und diesem Bedürfnis nach verlässlicher, gut aufbereiteter Orientierung, jenseits von schnellen Schlagzeilen und Hype?
Eine gute Frage.
Vielleicht eine Frage, die über das heutige Thema hinausgeht und ein bisschen zum Nachdenken anregt.